Herzlich willkommen zu Female Business, der Nushu Podcast. Von Female Leadership über Karriereplanung, New Work oder Women in Tech. Im Gespräch mit Role Models ergründen wir Best Practices für dich direkt aus der Praxis. Mit deiner Podcast-Hostin Melli Schütze.
Judith Dommermuth war schon immer viel unterwegs. Und das war auch der Grund, warum sie ihr Unternehmen Juvia gründete. Was es damit auf sich hat? Hör selbst. Liebe Judith, herzlich willkommen hier bei uns im Nushu Podcast. Wie schön, dass du bei uns bist.
Guten Morgen, liebe Melli. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Guten Morgen, Judith. Es ist Mittwoch, der 31. Juli. Jetzt gerade zeichnen wir 10.07 Uhr. Wie sah dein bisheriger Tag bereits aus? Was hast du schon erlebt?
Also ich bin heute den ersten Tag wieder im Büro nach zwei aufregenden Wochen im Showroom. Insofern ist das gerade richtig entspannend. Ich habe mir eine Tasse Kaffee gemacht, bin hier angekommen, habe die drei Bürohunde begrüßt und habe es mir gerade gemütlich gemacht.
Sehr schön, das ist dann auch mal so ein guter Ausgleich nach dem Wirbeln wahrscheinlich, ne? Die ganze Zeit außerhalb, Messe ist ja auch immer fordernd. Ja. Wenn du sagst, du bist im Office gerade, wo ist es denn? Wo seid ihr lokiert?
Also unser Headquarter von Juvia ist in Köln. Aber ich habe mir, als Corona losging, noch ein Büro in Montabaur eingerichtet. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil es ist doch was anderes, ob man jeden Morgen eine Stunde hin und auch wieder zurückfährt oder mal eben 5 Minuten um die Ecke fährt und sich hier gemütlich macht. Insofern, ich sitze jetzt in Montabaur, wo ich auch wohne, und gucke schön ins Grüne aus meinem Büro.
Herrlich, da hast du völlig recht. Man muss es sich auch irgendwie so einrichten, dass es irgendwie gut ist, für einen selbst auch, ne? Und das ist eigentlich interessant, dass du sagst, du hast es erst während Corona gemacht. Ich glaube, es wäre ja wahrscheinlich auch schon davor möglich gewesen, aber das hat ja dann auch irgendwie was damit zu tun, wie man die Prioritäten vielleicht auch irgendwann für sich selber setzt, oder?
Also es war tatsächlich auch ein bisschen vor Corona, es war jetzt nicht Corona der ausschlaggebende Punkt, aber seit Corona nutze ich es halt wirklich richtig. Davor war ich doch irgendwie immer mehr on the run und 2-3 Tage die Woche dann doch in Köln. Wenn jetzt nicht gerade Ordersaison ist oder Fotoshootings, versuche ich schon so viel wie geht hier zu sein. Und hier komme ich eigentlich ein bisschen konzentrierter runter und mittlerweile kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier und wenn man 5 Tage die Woche pendelt, früher war das ganz normal. Aber im Endeffekt habe ich ja dann auch zu den Zeiten, wo ich immer gefahren bin, fast einen kompletten Arbeitstag die Woche im Auto verbracht. Und das fällt einem wirklich erstmal auf, wenn man es dann nicht mehr hat. Und na, jetzt kann ich es mir auch gar nicht mehr anders vorstellen.
Hast du die Zeit dann immer genutzt und wahnsinnig viel telefoniert?
Genau. Natürlich, also auch viele berufliche Telefonate, die kann man natürlich auch während der Autofahrt machen. Ich muss sagen, ich glaube, meine Mutter vermisst die Zeit, wo ich viel gependelt bin, weil ich natürlich auch jeden Morgen einmal kurz eingecheckt habe bei der Autofahrt oder gerade auch, wenn man im Stau war, hat man überlegt, okay, bei wem kann ich mich noch melden?
Vor allem in der frühen Uhrzeit, ne? Mama!
Genau. Es gibt tatsächlich also ein paar Telefonate, die seitdem zu kurz kommen.
Ja, witzig. So, lass uns mal von vorne anfangen. Wie kam es dazu, dass du heute machst, was du tust?
Also, ich habe früher mal BWL studiert, aber habe neben dem BWL-Studium schon damals immer gemodelt, um das Studio zu finanzieren. Und ja, das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und da habe ich nach dem Vordiplom gesagt, ich mache mal eine Auszeit, ich möchte ein bisschen reisen und die Welt sehen. Und wie das ja dann immer so ist, wenn man, glaube ich, einmal in der freien Wirtschaft war und einmal das Leben quasi richtig angefangen hat, dann bin ich nie wieder zurückgekommen. Also ich wurde dann irgendwann mal exmatrikuliert, weil ich, glaube ich, 2 Jahre nicht an der Uni war. Ich habe dann nur irgendwann mal Jahre später mein Vordiplom abgeholt. Und ich habe es aber auch nie bereut, weil ich habe angefangen zu modeln, habe viel gemacht, habe dadurch eigentlich den Einstieg in die Modebranche gemacht. Ich habe meinen jetzigen Geschäftspartner und damaligen Mann kennengelernt, weil ich damals erst als Showroom-Model, dann als Fitting-Model, dann habe ich auf der Messe gearbeitet, dann habe ich für die Fotoshootings produziert. Also ich habe dort eigentlich den perfekten Querschnitt in die komplette Modebranche bekommen, sodass, als ich dann die Idee hatte, dass ich selber was am Markt vermisst habe, dass der Schritt war dann ehrlich gesagt ganz, ganz einfach, weil ich habe dann nur gesagt, ach, ich wüsste gerne, ich hätte gerne diese Kollektion. Bernd, produziere mir meine Musterteilkollektion. Ich kannte auch wiederum die Techniker von früher. Ich kannte eine Designerin, weil ich bin ja keine gelernte Designerin. Ich weiß zwar genau, was ich will, aber ohne eine Designerin, die das dann auch wirklich umsetzt, wäre ich ja auch aufgeschmissen gewesen. Aber durch die Kontakte, die ich hatte, war das dann relativ schnell. Und ich habe dann neben meinem Modeljob diese Musterkollektion produziert und habe damals in einem Showroom eine, werde ich nie vergessen, so eine 1,5 Meter lange Stange gehabt, wo ich meine Musterteile hängen hatte. Ich hatte damals die Idee, dass eine Loungewear-Kollektion am Markt fehlt, weil ich bin selber durch das Modeln viel gereist, ich habe es viel gemütlich gehabt, ich habe viel in der Bahn gesessen, aber ich fand, es gab halt auf der anderen Seite diese typischen Jogginghosen von Sportartikelherstellern. Damals gab es Juicy Couture, das war mir aber zu laut, zu flashy und nicht mein Style. Ich habe mir dann in Amerika viel Abercrombie geholt, das war mir dann aber auch oft zu dick und auch ein bisschen zu jung und zu laut. Also egal wie, ich habe einfach nur gesagt, das, was ich gerne hätte, easy, casual Loungewear, die auch mal farbig ist und nicht nur grau und schwarz, das habe ich am Markt einfach nicht gefunden. Mhm. Und so ist dann die Idee gewachsen, dass ich immer gedacht habe, das fehlt. Naja, und dann hat, ehrlich gesagt, mein Mann mir irgendwann mal gesagt, mit dem ich dann jetzt mittlerweile verheiratet bin, Judith, du redest so lange davon, nicht reden, machen. Worauf wartest du denn? Und dann habe ich gesagt, naja, ich arbeite ja gut und ich weiß ja gar nicht, ob ich das hinkriege und nachher klappt das nicht, das ist ja auch peinlich. Aber dann kam so der zweite Satz, der mich eigentlich geprägt hatte, und der war, es ist keine Schande zu scheitern, es ist eine Schande, es nicht zu probieren. Das war dann die nötige Motivation, die mich dazu gebracht hat, okay, komm, ich probiere es jetzt. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und dann habe ich damals meinen Ex-Mann gefragt, ob er mir diese Musterkollektion produzieren könnte. Und dann habe ich eine Freelance-Designerin gefragt, ob sie mir die Kollektion zeichnen könnte und die Musterteile in Auftrag geben könnte. Naja, und so hatte ich dann eine fertige Kollektion. Die habe ich dann auch fotografiert im Fotoshooting. Ich habe ein Model gebucht, einen Fotografen, die Arbeitsmaterialien fertig gemacht. Habe mit einem Showroom gesprochen, ob er mich vertreiben würde. Der hatte am Anfang nicht so ganz dran geglaubt, weil er eigentlich sagte, er hätte eher hochwertige, mehr angezogenere Brands. Aber er hat dann wirklich gesagt, okay, ich stelle dir eine Stange bei uns im Showroom zur Verfügung, aber ich habe kein Personal dafür, du musst dann schon auch selber verkaufen. Also es war alles klar, die Arbeitsunterlagen waren fertig, die Kollektion war fertig. Und dann die Woche vor der Messe habe ich mir die Kollektion angeschaut. Und die Sachen waren gut, aber sie waren nicht 100%. Es war die eine Hose, wie ich sie haben wollte, mit einem Leoprint, aber die passte farblich nicht zu dem Uni-Teil. Dann war der eine Schnitt gut, aber die Hose war ein bisschen zu lang. Dann war der Drawstring nicht die richtige Farbe zum Stoff. Also es war, im Endeffekt konnte man schon erkennen, wie es werden soll, aber sie war nicht perfekt. Und dann sagte die damalige Designerin, naja, aber ist doch nicht schlimm, dann sagen wir noch, die Farbe wird angepasst oder die Hose wird noch ein bisschen kürzer. Das wäre normal, so Musterteile werden immer angepasst, was auch stimmt. Aber es waren irgendwie zu viele Kleinigkeiten, die nicht gepasst haben. Und mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, es ist gut, aber es ist noch nicht 100%. Und dann habe ich bei der Agentur angerufen und habe gesagt, seid mir bitte nicht böse, ich muss absagen, die Kollektion ist noch nicht perfekt. Naja, und die waren ehrlich gesagt stinksauer, weil sie gesagt haben, wir haben hier die Fläche freigehalten, wir hätten da jetzt eine andere Marke hinpacken können, das geht nicht. Aber ich habe gesagt, nein, ich bin nicht fertig. Ich komme in einem halben Jahr, wenn ihr mir nochmal die Chance gibt, aber man hat nur einmal die Chance, einen ersten Eindruck zu hinterlassen und es ist nicht perfekt. Und ich bin vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch veranlasst, das war aber im Endeffekt die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Auf meinen Bauch zu hören, weil die Kollektion wäre nicht richtig gewesen. Und ich glaube, hätte ich mit der gestartet, hätte ich keinen Erfolg gehabt und ich würde jetzt mittlerweile was anderes machen, weil ich glaube, wir wären damals nicht gestartet. Also haben wir im Endeffekt nochmal von vorne angefangen. Ich habe auch darüber gemerkt, dass es mit der Designerin nicht so 100% gepasst hat. Und dann bin ich, hat dann wieder mein Ex-Mann, Geschäftspartner gesagt, du, frag doch mal hier unsere Designerin von Bernd Berger, die ist in einer Babypause gewesen. Und die Vivian, die war dann für Vivendi zum Schluss zuständig, die würde jetzt, glaube ich, gerne wieder anfangen zu arbeiten. Und ich kannte sie von Tag 1, also wir kannten uns schon 15 Jahre. Und naja, und das war dann auch wirklich wie Heaven's Match. Und sie hat genau verstanden, was ich wollte. Die hat genau den gleichen Anspruch wie ich. Und dann haben wir komplett nochmal bei Null angefangen, haben eine neue Kollektion aufgesetzt. Und die war einfach auf dem Punkt. Und dann bin ich ein halbes Jahr später wieder auf die Messe gestartet. Und das hat dann wirklich bewiesen, dass man auf sein Bauchgefühl hören muss, weil wir haben in der ersten Saison 42 Kunden geschrieben.
Wahnsinn.
Das für einen Start wirklich gigantisch war.
Ja.
Und das Schöne war, das war eigentlich vor diesem Athleisure-Wear, Loungewear-Trend. Das ist jetzt 10,5 Jahre her. Und da fing das danach eigentlich so gerade erst an, aber wir waren so die Ersten am Markt. Und ja, das war also der Anfang war holprig, aber genau richtig.
Ich finde das total spannend, dass du sagst, du hast da komplett auf dein Bauchgefühl vertraut, weil man ja gerade, wenn man gründet, auch in so einem Modus ist, oh mein Gott, ich habe jetzt genau einmal die Chance.
Ja.
Ne? So, ja. Und dann aber trotzdem bei dir zu bleiben und zu sagen, ja, aber es ist noch nicht perfekt. Und gleichzeitig ja auch zu wissen, dass, wenn du auch sagst, du bist perfektionistisch, dass der eigene Anspruch manchmal auch eher ausbremsen kann. Ne?
Ja, Total.
Also ich kann mir vorstellen, es war eine super schwierige Entscheidung damals.
Total. Und vor allem auch, ich meine, ich habe da mein selbstgespartes Geld vom Modeln eingesetzt gehabt. So eine Musterkollektion kostet ja auch Geld. Das Fotoshooting, das Model, der Fotograf, die Unterlagen waren fertig gedruckt. Also es war auch schon echt ein Investment, was ich wirklich in dem Moment in die Tonne gehauen habe. Aber ich wusste trotzdem, das ist das Richtige und lieber auch nochmal alles hinterfragen und sich auch nicht einschüchtern lassen. Weil ich weiß noch, der damalige Agenturchef, das war wirklich die Größe in der Branche. Mhm. Also, dass der uns überhaupt aufgenommen hat, war ein Wunder. Und ich glaube, wenn es nicht ein Freund von einem Freund gewesen wäre, hätte der uns damals auch gar nicht genommen. Also, der hat mir auch ein bisschen das Gefühl gegeben, hey, du kannst echt dankbar sein, dass ich dir eine Chance gebe. Jetzt verärgere mich hier jetzt bitte nicht. Und da auch das Selbstbewusstsein zu haben und den Mut zu haben, zu sagen, nee, es ist noch nicht so weit. Also das war ganz, ganz wichtig. Und er hat das nachher dann auch gesehen, weil die zweite Kollektion war eine ganz andere Nummer als die erste. Und das war die richtige Entscheidung. Und das Ergebnis hat dann recht gegeben.
Super schön, dass sich das für dich so ja als richtig erwiesen hat und dich dann auch nochmal bestärkt hat auf dem Weg. Was ich auch total spannend finde, wenn du so erzählst, das Thema Netzwerk. Das spielt da so ganz automatisch immer eine große Rolle und mit, weil du ja auch schon jetzt beim Modeln, ich meine, du hattest ganz unterschiedliche Modelrollen sozusagen, von Fitting über Showroom, über dann wirklich Werbung, Laufsteg, ne? Also ganz verschiedene Bereiche. Aber dass du scheinbar nicht einfach nur deinen Job gemacht hast, sondern dort auch jeweils schon diese Plattform, die du hattest, genutzt hast, um mit den Menschen in Austausch zu gehen. Also jetzt nicht nur zu sagen, okay, mein Job ist jetzt einfach gut auszusehen an diesem einen Tag, sondern direkt zu schauen, was kann ich hier lernen, da lernen. Ne? Man kann ja immer was lernen, ne? Aus jeder Situation.
Total. Also ich glaube sowieso, Netzwerk ist die Basis für alles.
Ja.
Und das ist auch, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Man muss einfach, finde ich, jeden als Partner auf Augenhöhe sehen. Weil ich arbeite jetzt noch mit Stylisten und Fotografen, mit denen ich früher als Model gearbeitet habe. Und eigentlich alles basiert auf meinem Netzwerk von früher. Und das ist total wichtig. Und als Model, muss ich gestehen, habe ich jetzt auch meine Jobs nicht unbedingt gehabt, weil ich immer die Hübscheste war. Also da gab es, glaube ich, immer ganz viele, die waren hübscher als ich. Aber ich war zuverlässig, pünktlich, habe einen guten Job abgeliefert, habe auf die Kunden geachtet und habe eigentlich immer so versucht, Leute zu behandeln und auch den Job so ernst zu nehmen, als wäre es mein eigenes Baby. Und das hat sich wirklich einfach ausgezahlt. Und auch heute noch so, der Lookbook-Fotograf, der Kampagnenfotograf, die kenne ich alle aus meiner Modelzeit. Und es auch heute Kunden noch, für die ich früher als Model in der Boutique gearbeitet habe, die sind jetzt heutzutage meine Kunden. Und die kommen rein und sagen noch, Jude, wir kennen uns seit 20 Jahren. Und ich könnte so viele aufzählen, die ich noch von der anderen Seite kenne. Und im Endeffekt ist es eine große Familie, wo man sich immer mehrfach über den Weg läuft. Und das glaube ich sowieso. Man sieht sich, egal wen man trifft, mehrfach im Leben. Und deswegen versuche ich auch wenn mal etwas nicht passt, immer am Positiven auseinanderzugehen, weil es gibt immer Gründe, warum es manchmal nicht passt. Ich habe mich zum Beispiel auch damals von der Showroom-Agentur nach 3 Jahren getrennt, weil wir uns einfach in eine andere Richtung entwickelt haben. Und man sieht sich immer mehrfach im Leben. Und ich finde es immer schön, wenn man mit Partnern fair umgeht und immer überlegt, wie kann man das machen, dass es für alle gut ist und sich trotzdem weiterentwickeln kann. Aber immer möglichst im Guten, soweit es geht.
Kann ich total nachvollziehen, dass du da wirklich so einen sehr nachhaltigen Beziehungsaufbau pflegst, aber aus einem natürlichen Interesse deinem Gegenüber sozusagen, ne? Weil es entwickeln sich immer irgendwie Dinge, wenn man offen durchs Leben geht. Hast du so ein paar Tipps, weil man hört es ja immer wieder, Menschen, die sich sehr schwer tun, damit ein Netzwerk aufzubauen. Hast du irgendwie so einen Tipp, der sich für dich als dienlich herausgestellt hat?
Also ich glaube, ganz wichtig, man muss nach Hilfe fragen oder nach Meinungen fragen. Und ich finde, ganz oft traut man sich so, oh, die kann ich jetzt ja nicht ansprechen. Oder nee, das traue ich mich jetzt gerade nicht oder sowas. Also ich finde, Informationen sammeln, Freunde nach Hilfe fragen oder auch aktiv netzwerken, zu fragen, du sag mal, ich brauche gerade jemanden für das und das, kennst du nicht jemanden? Oder ich baue gerade einen eigenen Online-Shop, auch andere fragen, was für Erfahrungen hast du gemacht? Und oft sagt man ja auch, dass es immer so Stutenbissigkeit gibt oder dass jeder so ein bisschen für sich kämpft. Und das kann ich wirklich gar nicht sagen. Also ich habe wirklich auch mit Kollegen, Konkurrenten, mit anderen Brands einen ganz tollen Austausch, weil es ist immer, man kennt sich und man hilft sich und zusammen kann man da auch einfach wirklich immer mehr erreichen. Und ich glaube, keine Scheu haben, viel fragen, hilft auf jeden Fall, weil jeder macht Fehler, aber manche Fehler kann man auch verhindern, wenn man sich vielleicht vorher ein bisschen besser informiert.
So ist es. Was ich auch noch ganz interessant finde, du hast ja schon gesagt, zwei Männer haben dir als Geburtshelfer sozusagen zur Seite gestanden für den Unternehmensaufbau. Und die beiden sind auch immer noch an deiner Seite in ganz unterschiedlichen Rollen. Und scheinbar hast du es da auch hingekriegt, eine Art modernes Familienunternehmen aufzubauen, trotz Trennung oder trotz Leben, das dazwischen kommt. Ne? Also scheinbar gelingt es dir sehr gut, unangenehme Situationen wunderbar aufzulösen, sodass sie belastbar dann doch bleiben. Wie gelingt das? Erzähl doch mal.
Also ich kriege auch oft scherzhaft gesagt, wenn es mit Julia nicht mehr läuft oder ich keine Lust mehr habe, sollte ich Eheberater werden oder Trennungscoach.
Ja, ernsthaft.
Weil ich muss wirklich sagen, also ich glaube, das kriegt man nicht besser hin. Also ich war mit meinem ersten Mann, wir waren 11,5 Jahre zusammen, also wirklich auch lange. Ich sag mal, wir sind zusammen groß geworden, unsere Familie. Und wir haben uns dann getrennt und waren tatsächlich 3 Jahre getrennt. Ich war mit meinem neuen Mann schon zusammen. Ich glaube, verheiratet war ich noch nicht, als wir Julia gegründet haben. Aber so war das eigentlich ganz klar. Also mein jetziger Mann hat sogar vorgeschlagen, du, frag doch Bernd, ob er nicht mit dir diese Idee umsetzen will, weil ihr habt doch das Netzwerk, ihr vertraut euch. Warum denn nicht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich sogar Bernd, der mir gesagt hat, Ralf, der mir gesagt hat, frag doch Bernd, wenn er die Kollektion macht. Und ja, so habe ich eigentlich zwei Parallelleben. Und Bernd ist für mich Familie, bester Freund und Geschäftspartner. Und das Gute ist, wir vertrauen uns halt blind. Bernd ist aber auch tatsächlich der einzige Mensch in meinem ganzen Alltag, mit dem ich mich in die Haare kriege. Weil da sind wir dann halt doch ein altes Ehepaar, muss ich gestehen. Ich bin sehr harmoniebedürftig. Bernd ist der Einzige, mit dem es manchmal kracht, aber am nächsten Tag ist auch alles mal wieder gut.
Aber manchmal finde ich das auch gar nicht verkehrt, wenn die Fetzen fliegen, gerade wenn es darum geht, wirklich die beste Lösung fürs Unternehmen zu finden, oder? Also so eine aufgelegte Harmonie ist ja auch nicht immer dienlich. Weißt du, was ich meine? Das ist ja auch häufig so dysfunktional dann eigentlich.
Ja, total. Also ich auch wenn ich jetzt sage, ich bin ein Harmoniemensch, ich duck mich ja nicht immer weg. Also ich habe schon eine sehr starke Meinung. Ja. Wie gesagt, gerade Bernd weiß auch, dass ich mich gerne durchsetze, aber der Austausch ist natürlich super wichtig. Und ich glaube, keiner sagt einem so ehrlich die Meinung als Familie oder wirklich ganz enge Vertraute. Und das ist auf jeden Fall, da ist die Reibung auch oft gut.
Wir sprechen ja auch immer wieder darüber, dass wir mehr Frauen brauchen, die Lust haben auf Unternehmerinnentum. So viele gibt's ja leider nicht, die sich für diesen Weg entscheiden. Würdest du es weiterempfehlen, das Unternehmerin sein, das Gründen?
Also ich finde, das muss man auf jeden Fall ganz, ganz kritisch hinterfragen. Weil ich finde schon, wenn jemand das macht, dann unterstütze ich das zu 100%. Und ich freue mich auch immer richtig, wenn ich auch von Leuten, die ich nicht kenne, angeschrieben werde und sagen kann, hey, hast du mal eine Stunde, ich würde mich mal gerne unterhalten. Da bin ich wirklich total offen für, weil ich bin auch ganz dankbar über jeden Rat und jeden Austausch, den ich bekommen habe. Ich habe selber aber auch viele Sachen falsch eingeschätzt. Weil wo man sich wirklich bewusst sein muss, was will ich im Leben? Möchte ich wirklich Karriere machen? Bin ich eine Businessfrau? Und ist das wirklich das Wichtigste in meinem Leben? Oder ist das oberste Ziel, Familie und Kinder zu haben und ein harmonisches Familienleben zu haben? Weil ich habe jetzt keine Kinder, einfach nur, weil es ehrlich gesagt einfach nicht geklappt hat. Und deswegen bin ich jetzt Vollzeitunternehmerin. Aber hättest du die kleine Judith vor 15 Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich möchte nebenbei arbeiten. Will schon immer auch selbstständig sein, aber meine Hauptpriorität sind Familie und Kinder. Weil ich bin aufgewachsen mit der besten Mutter, die man haben kann, die für uns gelebt hat, die, obwohl sie Architektin ist, für die war es das Wichtigste, dass ihre Kinder glücklich sind und dass wir zu Freunden gefahren werden, dass wir in Urlaub fahren mit Freunden und dass wir wirklich das schönste Leben und die beste Kindheit hatten, die wir haben. Und das hätte ich mit diesem Job nicht bieten können. Und es sind viele Sachen, über die muss man sich einfach im Vorfeld bewusst sein, weil eine eigene Kollektion haben klingt ja total romantisch und auch toll, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Verkaufszeit gerade ist Juli, August, alle meine Freunde sind im Urlaub, alle Kinder haben gerade Schulferien, also ich versuche gerade krampfhaft mit meinen Patenkindern Zeit zu verbringen, ich kriege es diese Saison nicht hin, mit denen wegzufahren, weil halt einfach die Ordersaison ist und wo ich jetzt sagen müsste, wenn ich jetzt Kinder hätte, die müsste ich die 6 Wochen Schulferien irgendwie bespaßen oder unterbringen, weil ich wäre sonst total zerrissen und könnte einfach nichts richtig machen. Ich liebe es, auf der Messe zu sein und ich glaube, dass es auch wichtig ist, auf der Messe zu sein, um den Kundenkontakt zu haben und das Feedback zu bekommen. Aber das Timing ist einfach schlecht. Es sind einfach die Sommerferien gerade. Und ich finde, da muss man sich einfach bewusst sein, weil am Anfang geht das vielleicht noch, wenn die Kinder noch klein sind. Da kann man in den Urlaub fahren, auch nach der Saison. Aber in der jetzigen Zeit würde es nicht gehen. Und na, sagen wir so, mein Mann, der arbeitet zum Glück auch sehr, sehr viel. Deswegen passt das auch ganz gut. Wenn ich jetzt aber einen Mann hätte, der zu Hause quengeln würde und sagen würde, im Moment, wir wollen jetzt aber mit den Kindern in den Urlaub fahren und der jetzt am besten noch mit den Kindern alleine in den Urlaub fahren würde, dann wäre das für eine Beziehung schwierig. Also ich glaube, da muss man sich einfach bewusst sein und auch überlegen, in welche Branche gehe ich und was für Konsequenzen hat das. Weil der internationale Messezyklus, der richtet sich nun mal nicht nach einem. Mhm. Das heißt nicht, dass es andere nicht auch hinkriegen mit ihren Kindern und die dann vielleicht sagen, ich gebe die Messe an den Vertriebsleiter ab und ich fahre in Urlaub. Geht auch. Aber das muss man sich einfach wirklich genauer anschauen und sich einfach nur bewusst sein, was das bedeutet. Und also ich erinnere mich in meinem Leben wirklich, außer wo mein Corona-Test positiv war, erinnere ich mich zum Beispiel nicht einmal daran, dass ich krank zu Hause bleiben konnte. Mhm. Also ich kann das Bein gebrochen haben und war den einen Tag bei der OP vielleicht kurz raus, aber ansonsten arbeitet man wirklich 24/7. Und da habe ich mir auch oft gewünscht, wie schön wäre es einfach jetzt mal, sich krank zu schreiben und einfach mal zu Hause zu bleiben und auszukurieren. Also der Preis ist schon hart. Und ich glaube, Unternehmer kann man nur sein, wenn man wirklich 100% dahinter steht. Wenn jemand sagt, ich bin mir 80% sicher, dann würde ich immer sagen, lass es sein.
Also ein radikal ehrlicher Umgang mit sich selbst.
Genau.
Was ja wieder extrem viel innere Arbeit und Reflexion auch voraussetzt, ne? Und gerade in so einer Gründungsphase, ja, wo du nicht so genau weißt, wo dir der Kopf steht, würdest du immer sagen, diese Arbeit muss im Vorfeld passieren.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Also was ganz wichtig ist, man muss einmal die Finanzierung klären, weil ich kenne auch ganz viele Gründerinnen, die eine tolle Idee hatten, die eine super, super Idee hatten, angefangen haben, motiviert sind. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen spontan starten, weil es ist ja auch immer um der Charme davon. Und ich habe mir am Anfang auch nicht Gedanken gemacht, sag mal, wie funktioniert denn hier alles und wie soll das denn funktionieren? Und ich habe, wie gesagt, auch den guten Tipp gehabt, weil mein erster Reflex war, ich mache eine Kollektion, verkaufe die online, weil das ist ja die Zukunft. Was ja auch sicher der richtige Ansatz war. Nur dann hat auch mein Mann, der ein bisschen Erfahrung hatte, gesagt, willst du nicht lieber stationär B2B starten, weil dann machst du eine Musterkollektion, das Investment ist überschaubar und dann wiederum auf der Messe kommen die Einkäufer, die viel mehr Erfahrung haben und die selektieren dir deine Kollektion, was auch wirklich eine Marktberechtigung hat. Die wissen, das gibt's woanders, das verkauft sich gut und dann musst du halt nur das produzieren, was vorgeordert ist. Und vor allem, die Kunden, die deine Order geschrieben haben, die zahlen auch bei Auslieferung. Und das ist am Anfang für die Finanzierung auch wichtig. Weil man muss ja auch die Produktion finanzieren und die Vorfinanzierung. Wenn ich direkt mit dem Onlineshop gestartet wäre, hätte ich die komplette Kollektion, Produktion bezahlen müssen, ohne zu wissen, kauft es überhaupt irgendjemand. Mhm. Und was man auch total unterschätzt, ein schönes Produkt und eine gute Idee und eine tolle Webseite bringt noch keine Kunden in den Shop. Und deswegen ist dieser Weg, wie starte ich, also wenn ich da nicht beraten worden wäre, wäre ich falsch gestartet. Mhm. Und ich habe tatsächlich die ersten 4 Jahre nur über B2B-Verkauf gehabt, bis ich eine Markenbekanntheit hatte, auch wiederum treue Kunden als Endverbraucher und auch ein bisschen Selbstsicherheit hatte, welche Produkte funktionieren. Mhm. Insofern, dieser Weg war extremst wichtig. Und eigentlich der zweite gute Tipp, wenn ich den nicht gehabt hätte, wo es auch hätte scheitern können. Also es gibt schon so viele Milestones, wo man scheitern kann, die man sich einfach im Vorfeld überlegen muss, oder wenigstens im zweiten Schritt. Also der erste Schritt muss natürlich sein, das Produkt muss gut sein und man muss wissen oder vielleicht auch ein bisschen antesten, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und dann muss man wissen, wie funktioniert es. Weil, was ich gerade gesagt habe, wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, ich kenne viele Gründerinnen, die eine gute Idee hatten, die dann sich Investoren mit reinnehmen und dadurch einfach auch schnell verwässert werden. Und ich sage jetzt keinen Namen, aber zum Beispiel eine Gründerin, die eine tolle Idee hat, wo jeder denkt, das ist das Gesicht der Marke, ihr selber gehören nur noch 10%, weil irgendwelche Investoren Geld dazu gegeben haben und im Endeffekt sitzt sie jetzt selber da als Gesicht der Marke, arbeitet sich zu Tode und ihr gehören nur noch 10% der Firma.
Ein Käfig, ne?
Genau, und es ist dann ein Käfig, wo du gefangen bist und wo du vor allem auch dann bei Entscheidungen abhängig bist von anderen. Ich hatte ganz am Anfang auch die Möglichkeit, dass jemand gesagt hat, hey, ich steige ein, ich will 25% haben. Und da hat mein Mann auch gesagt, nein, nimm dir lieber einen Kredit, weil du bist danach nicht mehr selbstbestimmt. Und das war genau richtig, weil damals war es auch jemand, der hätte mich dann in meinen Vertriebsmöglichkeiten eingeschränkt oder hätte halt auch eigene Interessen gehabt. Und lieber langsam wachsen und selbstständig sein, als zu schnell Investoren reinnehmen. Es ist natürlich verlockend, auch vielleicht ein bisschen Geld zu bekommen auf die Hand. Nur, wie gesagt, wenn es dann später skaliert und groß wird, hat man auch oft zu früh zu viel abgegeben.
Ich glaube, diese Verlockung ist ein ganz wichtiges Thema, weil wenn wir darüber sprechen, wie auch Startups in den Medien dargestellt werden, dann geht es natürlich immer darum, welche krassen Investoren und Investoren zu welchen Bewertungen eingestiegen sind. Aber so dieser solide, nachhaltige Unternehmensaufbau, der wird meistens also einfach zu einem soliden Mittelständler, wo man faire Gehälter und Löhne zahlen kann, wo man einfach ein nachhaltiges Businessmodell etabliert, der wird irgendwie im Vergleich dazu, finde ich, immer nicht so gefeiert, was ich total schade finde. Ja. Ne? Wie du schon sagst, so dieses schnell skalieren, irgendwie irgendeine neue SaaS-Lösung oder so wird hart irgendwie in den Mittelpunkt gestellt. Dabei ist das überhaupt gar nicht die Realität.
Nee, also ich meine, es gibt ja auch diese Gründerszene und das finde ich auch alles großartig. Und da gibt es auch ganz viele, die total gehypt und gefeiert werden, weil dann irgendein großer Investor eingestiegen ist. Nur dieser große Investor, der investiert halt auch in viele und der hat eigentlich gar nicht diese emotionale Bindung. Und der gibt vielleicht einmal das Kapital rein, wenn dann aber nicht performt wird und die nächste Spritze nicht kommt, war es das dann auch schnell. Ja. Und also ich bin lieber dafür, leise, solide zu wachsen und also nicht unbedingt sich als neuer Star feiern zu lassen, weil es macht auch den Druck wieder größer und die Erwartung. Und also es gibt auch immer mal 4 Schritte vor und 1 zurück. Es läuft nicht immer alles 100%. Und wenn man das so mit sich selber ausmachen kann und auch vielleicht ein paar Stellschrauben nochmal schrauben kann, ich glaube, da ist ein solider, gesunder Wachstum wichtiger als schnell groß. Und dann geht es nämlich auch schnell wieder nach unten.
Was ich gelesen habe, ist ein Satz von dir, der hat bei mir Spuren hinterlassen im Positiven. Da hast du gesagt, noch vor ein paar Jahren hätte ich nicht gewagt zu träumen, wie weit wir gekommen sind.
Ja.
Und das finde ich so bezeichnend irgendwie, ne? Ja. Dass man, also wunderschön, dass man trotzdem sagt, naja gut, ich probiere es jetzt einfach mal, auch aus dem Wissen heraus, ne, von dem Tipp damals, den du bekommen hast, wenn du es nicht probierst, dann wirst du es auch nie wissen. Ja. Ne? Also mach es halt.
Ja.
Und ich finde, da kommt auch so ganz viel Demut und Dankbarkeit raus. Zwei Eigenschaften, die ich ganz wichtig finde, auch beim Gründen.
Total, weil ich meine, jeder träumt natürlich davon, dass es groß wird. Aber ich hätte mir nie zu träumen gewagt, dass Bräuni ja mein größter Kunde ist oder dass wir ein Event beim Loden frei haben in der schönsten Etage und unseren Parfum vorstellen. Also ich habe ganz oft so Pinch-Me-Momente, wo ich nur denke, das hätte ich mir nie zu träumen gewagt und wo ich wirklich demütig bin. Und auch einfach dankbar. Vor allem bin ich aber auch dankbar um dieses Team, was ich um mich rum habe. Mhm. Weil, wie gesagt, man ist immer nur so stark wie seine Beine, auf denen man steht. Und zum Beispiel auch hier vielen Dank an mein Design-Team, weil das Design-Team, also gibt es gerade 2, 3 Personen, die setzen um, was ich denke. Mhm. Und die wurden auch jetzt in letzter Zeit öfter angesprochen, ob sie nicht, oder auch versucht abzuwerben. Ich meine, es ist so eine schnelllebige Welt geworden. Und über LinkedIn kannst du Designer von Firma XY rauskriegen. Und wenn man da so einfach sein treues Team hat, auf das man sich verlassen kann, ich glaube, da muss man auch zu schätzen wissen, wer einen auch getragen hat, um da hinzukommen. Und da bin ich ganz, ganz dankbar und demütig, weil ich weiß auch, ich kann auch ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und ich hatte auch selber 2, 3 Situationen, die schwierig waren, die ich alleine, auch emotional alleine gar nicht geschafft hätte. Und wo ich weiß, ich habe mein Team, die verlassen sich drauf und die wissen, wenn ich gestresst bin und die stehen da zu 100%. Auch meine allererste Mitarbeiterin war eine Freundin von mir, die hat in der Schwangerschaft durchgearbeitet, obwohl es auch echt eine schwierige Situation war. Die war einen Tag nach der Geburt, saß die im Bett wieder am Telefon und hat irgendwie mir den Rücken freigehalten. Und das darf man nie vergessen.
Was waren denn das so für schwierige Situationen? Willst du eine davon teilen?
Also wir hatten vor 2 Jahren mittlerweile schon, wir hatten eine Cyberattacke in der Logistik. Ich darf den Namen nicht nennen, aber es war ein Dienstleister von uns. Und das hat uns fast ein Jahr lang gekillt. Also ich weiß auch nicht die Nachfolgewirkungen davon, weil wir haben plötzlich, das war Anfang Dezember, wir konnten das Weihnachtsgeschäft nicht mehr richtig ausliefern. Wir hatten danach ein Riesenchaos in der Logistik. Dann hattest du plötzlich im Onlineshop Fehlbuchungen von 15%. Das heißt, Kunden haben sich ein Outfit bestellt und kriegt nur das eine Oberteil geschickt, nicht das Unterteil. Dann kriegst du wiederum schlechte Bewertungen. Also da ist ein Rattenschwanz dran, für den du nichts kannst. Und du hoffst immer, dass du es hinkriegst. Und dann wurden andere Kunden beliefert, weil wir haben dann wirklich manuell, das halbe Team ist ans Lager gefahren aus dem Backoffice. Also waren dann von Designer bis Buchhalter, standen da mit Lieferscheinen und haben manuell Pakete gepackt. Zwischen den Feiertagen, zwischen Weihnachten und Neujahr. Wow. Also dass du da überhaupt jemanden findest, der sagt, komm, ich pack mit an, ist schon ein Wunder. Das macht wirklich ganz, ganz demütig. Und na, sagen wir mal so, wenn man da nicht ein bisschen Puffer hat, hätte das auch wirklich negative Auswirkungen haben können. Weil in dem Moment, wo du nicht auslieferst, kriegst du keine Rechnungen anbezahlt. Die Lieferanten wollen aber die Rechnungen haben. Und dann kommt schon wieder der nächste Liefertermin. Wenn du da jetzt Partner hast, die sagen, ich liefere erst aus, wenn das andere schon gezahlt wurde, das ist schon nicht leicht. Also da hat man schon wirklich Probleme, muss ich sagen. Also das war, würde ich mal sagen, der schwerwiegendste Fehler, für den wir auch einfach nichts konnten. Und wenn wir jetzt ein bisschen solider da gestanden hätten, das hätte ein Unternehmen wirklich umbringen können.
spricht ja aber total für die Kultur, die du kreiert hast in einem Unternehmen, die ihr gemeinsam kreiert habt, ne? Also, dass die Core Values, dass da eine große Übereinstimmung auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist, ne? Dass man da sofort sagt, ja klar, ziehe ich dann an einem Strang, ne? Genau. Mit allen anderen, damit wir halt, ja, die Kuh vom
Eis holen. Und in dem Moment, wo es gut läuft, hast du viele Freunde. Aber sagen wir so, dieses halbe Jahr, wo wir echt schlecht, gar nicht fehlerhaft geliefert haben, die fluchenden Kunden am Telefon zu haben und dann Lieferscheine umzubuchen. Also da habt ihr im Backoffice, glaube ich, mehr Ärger noch gehabt als ich. Ich habe nur versucht, immer die Chefs zu beruhigen, aber die Arbeit im Hintergrund, also was die Mitarbeiter da geleistet haben, das war wirklich ganz, ganz große Arbeit. Und da hätten viele auch einfach sagen können, ich bin da mal weg, weil es ist ja nun mal leider, nicht leider, es ist gerade ein Arbeitnehmermarkt. Also ich glaube, jeder Mitarbeiter, der findet morgen einen anderen Job. Und da zu sagen, okay, nee, wir ziehen das hier durch, wir schaffen das, da kann man dann auch wirklich dankbar sein, wenn man das geschafft hat. Und es hat ein bisschen demütig sein.
Voll. Lass mal kurz noch über deine Rolle als Führungskraft sprechen, weil das finde ich auch immer eine total spannende Perspektive bei Gründerinnen. Man gründet ja, du hast ja jetzt auch viel vom Produkt erzählt und wie du auf die Idee gekommen bist, und dann gründest du und auf einmal ist es auch noch erfolgreich und ihr habt 42 Neukunden direkt am Start und du brauchst ein Team.
Ja.
So, und du weißt ja eigentlich gar nicht, wie das geht und was man machen soll. Zumindest ging es mir so damals. So, hä? Genau, wie war das für dich damals?
Ja, wir haben uns ja auch im Vorfeld schon mal unterhalten. Ja. Ich glaube, da hast du eigentlich es besser gemacht als ich, weil du die Zeit genommen hast und dich da auch weitergebildet hast. Ja. Also ich glaube, wenn man jetzt mal so selbst reflektiert oder auch überlegt, was sagen die Mitarbeiter über einen? Also ich glaube, ich habe viele Stärken, aber gute Führungskraft ist nicht dabei. Ich bin dadurch, ich habe noch nie in meinem Leben in einem Unternehmen gearbeitet.
Ja, eben, klar.
Ich war Model und danach war ich freier Mitarbeiter und habe halt einfach angefangen. Und ich habe halt auch so ein unstetes Leben. Wenn gerade Shooting-Saison ist, dann bin ich 14 Tage in Fotostudios, dann bin ich auf der Messe. Und dann im Hintergrund versuchen, ein Unternehmen zu leiten, da hätte ich wirklich, also da auch, das ist, glaube ich, der einzige Tipp von meinem Mann, den er mir seit Jahren versucht beizugeben, wo ich immer sage, ja, sehe ich ein, aber ich komme nicht dazu, ist, dass ich mal ein paar Workshops und Lehrgänge als Führungskraft mache. Das muss ich eigentlich wirklich machen. Und ich glaube, da sollte man vielleicht auch mehr Zeit für investieren und mal was anderes dafür sein lassen, weil ich muss gestehen, ich bin keine gute Führungskraft.
Wie definierst du das denn? Was ist denn eine gute
Also ich glaube, dass mir das in Mitarbeitergesprächen meine Mitarbeiter auch sagen. Und das kann ich auch immer nur sagen, ja, ihr habt recht. Und es ist für Mitarbeiter auch schwierig, wenn du sehr impulsiv bist und dann auch oft einfach mal ein paar Tage von der Bildfläche verschwindest, weil du einfach in einem Projekt abtauchst. Und dann kommst du wieder und sagst, oh nee, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Weil jeder versucht ja, nach bestem Wissen und Gewissen zu machen, was er denkt, ist richtig. Aber gerade bei so geschmacklichen Sachen, Mode, Design, Online, Instagram, da gibt's einfach auch kein richtig und kein falsch. Und da weiß ich, dass es manchmal, dann bin ich dann 3 Wochen weg, die Mitarbeiter basteln ganz stolz irgendwas und dann sage ich vielleicht so, oh nee, das finde ich jetzt aber nicht schön, und dann sehe ich enttäuschte Gesichter und das tut mir dann auch leid, weil ich weiß, es ist ja nicht falsch, es ist einfach nur nicht das, was ich haben wollte. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen strukturierter wäre, ein bisschen mehr Schuhfix hätte, es ein bisschen mehr Guidelines vorangeben würde oder vielleicht auch seine Wünsche besser definiert. Also das ist mein Vorsatz fürs nächste Jahr, dass ich mal gucke wirklich, wo gibt es Workshops? Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben?
Ja, hallo.
Wie kriege ich das besser hin? Weil da weiß ich, dass ich meinen Mitarbeitern einen guten Gefallen tun würde, wenn ich da besser werden würde. Ich meine, die Einsicht ist ja vielleicht schon mal der erste Schritt, dass man weiß, dass man da nicht gut ist. Aber ich glaube, da würde es sehr helfen, wenn man ein bisschen strukturierter wäre.
Du, Judith, und gleichzeitig denke ich, wenn du das so erzählst, dass dann zwischen den Feiertagen alle ins Lager kommen und mithelfen, dann kann da so viel auch nicht so komplett falsch laufen, würde ich jetzt mal Ferndiagnose starten. Ne?
Ja, das Schöne ist,
dazu kannst du ja niemanden zwingen, das ist ja nur eine intrinsische Motivation.
Aber das funktioniert auch nur, weil das Team untereinander sich gut kennt.
Cool.
Und ich meine, das Gute und das Schlechte ist auch, ich habe viele Freunde im Unternehmen, das ist natürlich, solange alles gut läuft, wunderbar. Ja. Wenn etwas schlecht läuft, auch ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, vielleicht hält man da mal ein bisschen länger durch und ist nicht so konsequent, wenn mal eine Saison nicht so gut gelaufen ist oder etwas nicht gut läuft. Also ich sage mal, das ist das Gute und das Schlechte, wenn man befreundet ist. Aber für mich gibt's nichts Schöneres, als wenn ich bei Instagram sehe, dass das Team abends auch noch zusammen rumhängt. Oder ich habe heute Morgen nur gesehen, Mara und Mary, lieben Gruß, wie die am Wochenende auf dem Paddleboard mit Freunden zusammengesessen haben und einer Kiste Bier und ihre Freizeit noch zusammen verbringen. Und ach, da gucke ich so gerne, da gibt mir richtig das Herz auf, wenn ich sehe, die sind alle befreundet, weil wir verbringen so viel Zeit bei der Arbeit. Also ich verbringe mehr Zeit mit den Menschen auf der Arbeit als mit meinen Freunden. Und deswegen bin ich froh, dass ein paar Freunde auch im Büro sind, weil das macht das Leben einfach lebenswerter.
Kann ich total gut nachvollziehen. Das ist eine super Einstellung, Judith.
Ja, wir hatten zum Beispiel auch mal zwischendurch ein paar Team-Member, weil ansonsten, ich sage immer, es ist alles zugelaufen. Also meistens, wenn wir was suchen, wird aus dem Netzwerk jemand rekrutiert. Mhm. Wir haben aber tatsächlich, also das heißt auch nicht, wir haben auch 2-3 Leute über Anzeigen bekommen, die passen super. Wir hatten aber auch schon mal ein paar Positionen, die wir extern gecastet haben. Und es hat von der Mentalen nicht geklappt. Und das habe ich mir zum Teil auch, da hat man keinen Gefallen getan, weil wir sind halt so gewachsen mit dieser emotionalen Bindung. Und man muss auch mal merken, wenn eine Personalie manchmal nicht passt, das heißt nicht, dass die fachlich nicht kompetent ist und nicht ein toller Mensch ist, aber wenn die einfach ein anderes Mindset hat und mit krampfhaft versucht, ein anderes System einzuführen, dann kann auch so eine Position viel kaputt machen. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch gelernt, weil auf der anderen Seite bin ich ja harmoniesüchtig und will immer, dass alle happy sind. Aber bei 2 Positionen hätte ich schneller handeln müssen. Wenn man merkt, es passt nicht, dann muss man auch im Interesse von allen sagen, du, das passt nicht, ist jetzt gar nicht schlimm, aber den muss man nochmal neu suchen. Also ich glaube, da muss man auch schneller erkennen, das habe ich auch gelernt und da würde ich, glaube ich, rückblickend schneller agieren. Wenn es nicht passt, da kann einem auch keiner böse sein, weil der Mitarbeiter geht auch, wann er möchte. Da muss man auch als Chef manchmal sagen, das passt nicht und vielleicht dann auch eher konsequent sein, auch wenn es vielleicht in dem Moment hart ist.
Aber ich, weißt du was, ich glaube, dieses Learning hat jeder Unternehmer und jede Unternehmerin gemacht. Ich habe das auch gehabt und ich habe mich exakt über diese Fragestellung auch mit einigen Unternehmern aus meinem Netzwerk auseinandergesetzt. Gerade explizit auch mit Männern, um da zu schauen, haben die das irgendwie anders angegangen, das Thema. Einfach nur mal so ein bisschen rumgefragt. Und dieses Learning hat jeder gemacht, früher und schneller zu reagieren, auch im Interesse der Mitarbeiter. Dem Fall, weil, was du ja gerade beschrieben hast, wenn die Core Values nicht matchen, dann heißt es halt, es passt halt an der Stelle fürs Unternehmen nicht. Aber es kann ja sein, dass dieser Mitarbeiter in einem anderen Unternehmen den perfekt Match hat und dann wirklich voll frei und Top-Performance.
Und da eine Mega-Karriere machen kann, das Feedback kommt, weil der Mitarbeiter wird ja auch frustrierter und wird ja auch in dem Moment nicht mehr besser. Nee. Also da konsequenter sein und einfach ein ehrliches, offenes Wort suchen.
Genau.
Und, es gibt, wie gesagt, kein richtig und kein falsch. Es passt manchmal einfach nur nicht. Ja. Und da würde ich jetzt viel schneller aussprechen. Und ich war natürlich für das Allerschlimmste am Anfang, meine Kündigung auszusprechen. Und im Nachhinein habe ich das Gefühl, diejenigen waren auch erleichtert.
Voll. Das ist immer das große Missverständnis, ne?
Ja, total.
So, das ist
eine manchmal wie in einer Beziehung. Man ist unglücklich in einer Beziehung und wenn man sich dann getrennt hat, ist man vielleicht erst geschockt und ein halbes Jahr später sagt man, warum bin ich eigentlich viel eher gegangen?
Genau, oder man ist danach sogar bestens befreundet, weil man dann wieder einen anderen Kommunikationsfluss hat. Also alles möglich, alles schon passiert. Ja. Das finde ich auch wirklich ein gutes Learning. Mir fällt dazu immer der Spruch ein, den ich von einer Nusche und einer Panel-Diskussion mitgegeben bekommen habe. Da ging es um Empathie und inklusive Führung. Und dann sagte sie, IT, also sie ist in der IT-Branche Führungskraft von einem größeren Team und sie sagte, sie hat auch erst vor 1-2 Jahren für sich verstanden, dass Empathie nicht zwangsläufig bedeutet, freundlich zu sein. Also diese Freundlichkeit in den Mittelpunkt zu stellen, ne? Also dieses Gefallen, dieses alles durchwinken, wozu man ja in Zeiten von hohem Stress auch manchmal neigt, ne? Einfach nur so, ja, okay, mach, sondern einfach zu sagen, Empathie ist auch einfach klar zu sein.
Das tut weil es ist recht, viel mehr. Es rächt sich da später. Also in dem Moment, wo du alles durchwinkst, weil du sagst, komm, bloß keinen Stress haben, dann arbeiten die ein halbes Jahr so weiter und dann sagst du irgendwann mal, gefällt mir nicht. Und dann ist der Frust viel größer.
Voll.
Mir hat ein Kunde mal gesagt, ein sehr extremer Kunde, Kritik ist eine Form von Liebe. Weil in dem Moment, wo du was kritisierst, ist dir das Thema wichtig. Und du sagst nicht, ach komm, ist egal, ist wunderbar so. Also ich bin mittlerweile ein ganz großer Fan von Kritik. Und auch wenn ich im Showroom bin und Kunden sagen mir so, und darf ich immer was sagen, das war nicht so gut, dann freue ich mich darüber. Weil ich kann nicht jedes Teil 3 Tage Probe tragen, weil ich gar nicht dazu komme. Also ich habe immer meine Lieblingssachen und ich versuche mal alle neuen Qualitäten zu testen. Aber wenn mir ein Kunde, zum Beispiel gerade bei der Herrenkollektion mal sagt, du kleiner Tipp, euer Halsausschnitt ist zu klein, das kaufe ich nicht mehr, dann ist das das Beste, was mir passieren kann.
Voll.
Also ich liebe Kritik, weil nur dann kann man sie besser machen. Und das ist auch, manche Mitarbeiter gehen mit Kritik auch anders um. Also merkt im Gesicht, manche sind einfach pikiert und manche sagen, oh ja, stimmt, kann ich mal überdenken. Und deswegen, ich finde, eine Kritikkultur zu haben auf einer freundlichen Weise, finde ich ganz, ganz wichtig.
Ich würde gerne mit dir spielen. Eine Runde Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das?
Schwierig, aber gut.
Kriegen wir hin. Gut, bist du ready?
Ja.
Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
Mein größtes Erfolgserlebnis war tatsächlich mein allererster Tag auf der Messe, wo ich vor meiner Kollektion gestanden habe. Und ich weiß auch, der erste Kunde, der reinkam, werde ich nie vergessen, war das Hotel Stangelwirt in Österreich. Und die haben direkt für den ganzen Hotelshop gekauft. Und danach kamen noch irgendwie 2, 3 andere Kunden. Und ich weiß, ich bin nach Hause gefahren und habe gesagt, that's it, es funktioniert.
Was liest du gerade?
Ich muss gestehen, ich lese gar nicht. Also keine Bücher, ich bin kein Leser.
Hörst du Hörbücher oder irgendwas? Hast du irgendwie oder irgendwie so?
Nein.
Hast du Ruhe dann eher für dich?
Wenn ich sitze im Auto und höre Musik. Das ist für mich abschalten. Oder ich telefoniere. Aber auch wenn wir jetzt gerade einen Podcast aufnehmen, ich glaube, ich habe 3 Podcasts in meinem Leben gehört. Und das auch nur, weil ich die Personen kannte, die in dem Podcast Gast waren. Weil ich komme einfach nicht dazu. Ja. Also ich finde die Idee, das anzuhören. Und ich habe auch ganz viele in meiner Playliste. Aber ich habe nicht die Ruhe, nicht die Zeit, mir einen Podcast anzuhören.
Bei mir ist es genauso mit Musik. Das ist interessant. Also ich kann keine Musik hören. Ich höre nie Musik.
Die läuft bei mir immer im Hintergrund. Also ich setze mich jetzt nicht hin und höre Musik. Ja, aber wenn ich zum Beispiel aufräume, läuft Musik. Und andere sagen, ich höre Podcasts beim Aufräumen.
Ja, genau. Genau. Und mein Ziel für 2025 ist wieder, Musik in mein Leben zu lassen. Ja. Das ist ganz interessant. Also bei mir läuft immer Podcast. Ich habe sozusagen mein Hirn immer in Mitdenken irgendwie so. Und ich würde mir so wünschen, mal in diesen Status zu kommen, einfach der Musik zu lauschen. Jetzt auch nicht da irgendwie vor den Lautsprechern zu sitzen und die anzubieten, sondern einfach so das nebenbei zu hören, weil es löst immer so viele Emotionen aus.
Total. Musik. Ich habe zum Beispiel manchmal, wenn ich gestresst bin, packe ich meine 80er-Jahre-Playliste ein. Und komm ins Träumen. Und also wenn ich wirklich aufräume, Musik höre oder Auto fahre, das ist das Einzige, wo ich so richtig abschalten kann. Und da möchte ich auch bewusst eigentlich, wie du schon sagst, wenn du einen Podcast hörst, ist ja wieder Input, Input, Input.
Klar.
Und abschalten ist auch mal wichtig.
Na voll. Ja, mein großes Vornehmen für nächstes Jahr. Was ist dein persönlicher Kraftort? Hast du einen?
Zu Hause.
Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten 2 Jahren?
Die Cyberattacke.
Wer hat dich in deiner Karriere bisher am meisten unterstützt?
Also ganz klar mein Mann und danach mein Ex-Mann.
Sehr gut. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute ganz anders angehen als damals?
Keine.
Was war dein größtes Learning in den letzten 6 Monaten?
Wie immer meinem Bauchgefühl zu vertrauen.
Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
Die Situation gerade mit den Kriegen auf der Welt. Also ich glaube, das ist das größte Drama, was ich in meiner Lebenszeit erlebt habe und auch die größte Sorge und Angst und Gefahr.
Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
Ich habe ganz viele Freundinnen, mit denen ich über dieses Thema immer diskutiere. Ich bezeichne mich nicht als Feministin, weil ich finde, es ist, ich bin einfach für Gleichberechtigung und ich behandle alle gleich. Und ich unterhalte mich genauso gut mit einem männlichen jungen Gründer und unterstütze ihn wie mit einem weiblichen Gründer. Natürlich finde ich schon, dass Frauen gerade mehr gefördert werden, weil es einfach da noch mehr Förderungsbedarf gibt. Aber ich unterscheide bei Freunden, Kollegen, Partnern nicht zwischen Mann oder Frau. Und deswegen, auch wenn viele meiner Freundinnen jetzt gerade wieder meckern würden, ich bezeichne mich nicht als Feministin.
Da sind wir bei der Meinungsstärke und genau darum geht es ja, dass jeder sagen und sein darf, ne? Wie sein soll.
Und vor allem, ich bin gerne Frau. Ich habe gerne, dass der Mann mir die Tür aufhält. Ich kriege gerne Blumen. Ich komme auch gerne nach Hause und weiß, dass mein Mann die starke Schulter zum Anlehnen ist. Ganz ehrlich, ich will auch zu Hause. Ich meine, ich weiß, wir sind auf Augenhöhe. Aber ich finde es schön, wenn mein Mann zum Anlehnen hat und bin da leider ein bisschen klassisch. Vielleicht, weil ich auch so groß geworden bin. Und also es gibt, glaube ich, viele Punkte, wo ich nicht Feministin bin.
Vielen Dank, liebe Judith, für die Insights und deine Gedanken. Und ja, großartig, was du in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hast. Ich bin noch ganz gespannt, wo deine persönliche Reise in Zukunft hingehen wird.
Vielen lieben Dank. Mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
Das war es wieder von Female Business, der Nushu Podcast. Wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst und wieder spannende Insights bekommen willst, dann lass uns doch ein Abo da. Und wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung gibst, dann freuen wir uns so mehr. Bis dahin, wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.